Sie hören Samstagsuni aus der Reihe Die digitale Revolution, Vortrag 3, Professor Dr. Gerhard Lauer zum Thema Digital Humanities über Kultur und ihre Wissenschaft, wenn alles anders wird.
Vielen Dank, Werner Frick, für die wunderbare Einführung und auch für die Einladung, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ihnen vielen Dank, dass Sie am Samstagvormittag nicht die herausgekommene Sonne angucken, sondern hier im Dunkeln sitzen. Meine Damen und Herren, im digitalen Zeitalter wird alles anders, so sagt man. Aber was heißt das eigentlich? Was bedeutet es für einen Bereich, der für uns sehr viel zählt? Und ich will es Ihnen an einem Bereich zeigen, der Ihnen sofort deutlich macht, was für uns zählt. Der Brand der Kirche von Notre Dame hat alle erregt, aufgeregt zu Recht. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ein Weg, der vielleicht nicht allen gleich einfällt, hat ein Kunsthistoriker begonnen, nämlich Andrew Tallon, der leider vor kurzem an Krebs verstorben ist. Er hat nämlich diese Kirche als Kunsthistoriker nicht wie üblicherweise mit den Augen angeguckt oder vielleicht alte Pläne herausgeholt. Sie wissen, man weiß nicht genau, wer Notre Dame gebaut hat, warum es zu bestimmten Bauunterbrechungen und Verschiebungen gab und so weiter. Was er gemacht hat, ist, er hat einen Scanner benutzt, einen riesigen Scanner, mit der diese Kathedrale in, und jetzt kommt es, etwa 1 Milliarde Datenpunkte zerlegt wurde. Also ein Blick weg von dem Gesamten in zerlegt in 1 Million Datenpunkte von innen, von außen, jedes Detail, das mit großer Akkuratesse, etwa 0,5 Zentimeter Genauigkeit, diese Kathedrale vermessen hat und zum ersten Mal zeigen konnte, auch damit bestimmte baugeschichtliche Fragen, die in der Kunstgeschichte diskutiert werden, dass der Untergrund nicht mehr die Kirchenfassade getragen hat, deshalb musste danach gearbeitet werden. Und das kann man erst sehen, wenn man millimetergenau die Kirche so vermessen hat, dass man die Unterschiede im Gebäude, das ist nämlich nicht gerade, auch die Kolonnaden stehen nicht gerade, aber das sieht man eben erst mit einem Scanner. Das heißt, er hat ein technisches Gerät verwendet, um diese Kirche genauer zu vermessen und damit Grundfragen der Kunstgeschichte zu bearbeiten. Er hat natürlich auch Fotografien davon angefertigt und das ist jetzt eben wichtig, weil bei der Rekonstruktion von Notre Dame greift man auf die Forschung von Andrew Tallon zurück, weil nur er auf den Millimeter genau weiß, wo welches Gebälk an welcher Stelle in der Kirche war. Ja? Das heißt also, die Rekonstruktion hängt daran, dass sich hier jemand die Mühe gemacht hat, die Kirche anders, technisch verstärkt, unterstützt, anzuschauen. Und da die einzelne Kirche wenig sagt, hat Tallon auch viele andere Gebäude aus der Zeit der Gotik vermessen, denn nur wenn wir die Baugeschichte anderer Gebäude vergleichend verstehen, können wir überhaupt die Geschichte eines einzelnen Gebäudes verstehen. Er hat also einen Korpus, würden wir sagen, oder in der Linguistik würde man von einem Korpus sprechen, mit vermessen und genauso mit dieser großen Präzision. Wenn Sie also fragen, was Digital Humanities ist und was es mit Kultur tut, was wird anders, dann ist es etwa dieses, was Tallon auch noch vor seinem Tod gesagt hat. Er ist ein großer Fan des Mittelalters, er ist Kunsthistoriker, also das, was wir einen Gelehrten nennen, aber er hat auch die Liebe zur Technik, zum Rechnen, zum Messen. Und diese Kombination macht ihn zu einem einzigartigen Gelehrten. Also, die Aufgabe auch dieser Fächer ist weiterhin die Erschließung des kulturellen Erbes, und hier reden wir über Weltkulturerbe. Das geht aber nur mit einer Erweiterung der bisherigen Methoden, wie sie in der Kunstgeschichte verwendet werden, eben einschließlich jetzt hier des 3D-Laserscanners und der Erhebung von Vergleichsdaten. Dieses kleine Beispiel soll Ihnen deutlich machen, dass Digital Humanists oder digitale Geisteswissenschaftler oder wie immer Sie sie nennen wollen, eigentlich eine Grundaufgabe der Geisteswissenschaften weiterführen, die Pflege und das Verständnis unseres kulturellen Erbes, das so zentral ist, aber sie tun es nicht nur mit den Methoden, die wir aus dem 19. und 20. Jahrhundert kennen, sondern sie tun es mit Methoden des 21. Jahrhunderts. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Ich versuche das in drei Schritten zu machen. Was heißt das eigentlich, heute im digitalen Zeitalter mit dem kulturellen Erbe umzugehen? Ich versuche Ihnen dann ansatzweise zu zeigen, warum das doch ein erheblicher Eingriff in die Traditionen der Fächer ist, und versuche dann abschließend noch kurz die Folgen abzuwägen. Kommen wir also zum kulturellen Erbe. Was heißt es zu erschließen? Nun, in der Gründungsgeschichte der modernen Wissenschaft, und ich zitiere hier nur ein Gründungsdokument, nämlich Francis Bacons berühmtes The Advancement of Learning, betont, dass es die Aufgabe der neuen Wissenschaften ist, und etwa entstehen sie im 17. Jahrhundert, zwei Dinge voranzubringen, um wirklich etwas für die Gesellschaft zu tun. Man braucht Bibliotheken, wir würden heute sagen Daten, und man muss sie kritisch edieren. Es ist also nicht egal, was wo steht, sondern es kann erheblich wichtig sein. Und ich will es Ihnen an einem Beispiel deutlich machen, das vielleicht nicht alle von Ihnen kennen. Es ist das größte Editionsprojekt der Menschheitsgeschichte, nämlich die Acta Sanctorum. Das sind die Taten der Heiligen. Warum? Über 350 Jahre etwa hat man darüber gestritten, ob tatsächlich, und jetzt können Sie sich überlegen, die Franziskaner haben gesagt, diese Heiligen da von den Dominikanern, das glaube ich nicht, dass dieses Wunder wirklich war. Also hat man ständig einander kritisiert, und darüber sind Fächer wie die Diplomatik, also die kritische Urkundenkunde entstanden, oder die Sphagistik, also Fächer der kritischen Siegelkunde, um zu sagen, ob tatsächlich dieses Dokument tatsächlich aus diesem Jahrhundert oder eine Fälschung ist. Also kritisches Denken kommt aus dem konfessionellen Zeitalter und zielt darauf ab, tatsächlich zu gucken, ob die Bücher, das, was in den Büchern steht, Fake News ist oder eben wahr ist. Und darüber hat man sich 350 Jahre lang in großen Editionen gestritten. Das ist die größte Edition. Warum ist das vielleicht auch mit den Digital Humanities verbunden? Das ist vielleicht vielen nicht bekannt. Hier nur zwei Beispiele. Die Acta Sanctorum und die kritische Tradition, die eben mit dieser Auseinandersetzung mit dem Heiligen zusammenhängt, hat dazu geführt, dass in den 40er Jahren der Jesuitenpater Roberto Busa, das ist bei uns heute ein Säulenheiliger in den Digital Humanities, begonnen hat, mit diesen großen Maschinen, sprich Computer, die Werke des heiligen Thomas herauszugeben. Ja, also die erste große, kritische, computergestützte Edition erfolgt von einem Jesuitenpater auf einem Computer in den 40er Jahren, also noch Lochkartenzeit, das ist schon ein späteres Bild von ihm, und er benutzt den Computer für diese Edition. Und nicht nur aus politischer Korrektheit muss man Schwester Mary erwähnen, die nämlich eine der ersten Dissertationen, wenn nicht sogar die erste Dissertation in dem neu entstandenen Fach Informatik geschrieben hat, das in den 60er Jahren entsteht. Ja? Und auch bei BASIC mitgeschrieben hat an der neuen Programmiersprache. Sie sehen also, aus dieser kritischen Tradition geht ganz bruchlos für hier jetzt zwei exemplarisch ausgewählte Gelehrte, der Weg zum Computer. Wie gesagt, schon vor mehr als einem halben Jahrhundert, als viele noch gar nicht wussten, dass es Computer gibt. Aber Father Busa wusste das schon, und durch einen Zufall konnte er den Gründer von IBM, Thomas Watson, davon überzeugen, dass es sich lohnt, eine Konkordanz, also ein klassisches, gelehrtes Hilfsmittel, um in diesem riesigen Werk des heiligen Thomas zu wissen, wie das Wort Präsenz mit welchen anderen Worten zusammensteht, in welchen philosophischen Kontexten es verwendet wird, davon zu überzeugen, tatsächlich den Computer zu verwenden. Und Sie sehen da vorne die ganzen Mitarbeiterinnen von Pater Busa, die eben mit den Lochkarten da gearbeitet haben. Ein gewaltiges Werk, heute frei zugänglich im Netz und es wird weiter gepflegt mit Part-of-Speech-Tagging und anderen linguistischen Methoden, um das mittelalterliche Latein auch zu verstehen. Also das ist für Philosophen interessant, das ist für Theologen interessant, das ist für Linguisten, für Mediawisten und so weiter interessant. Und das hat man schon vor einem halben Jahrhundert im Jahr 1949 begonnen. Heute gibt es viele solche Ausgaben, die deutlich machen, welchen großen Vorteil Computer für die Herstellung von so etwas wie des Weltkulturerbes bedeutet. Der Superstar ist natürlich Mozart. Die Ausgabe, die Mozart-Ausgabe, die neue Mozart-Ausgabe, eine typische akademische Ausgabe, hier mit der Zauberflöte. Naja, wie viele von Ihnen haben tatsächlich diese sauteuren Bände im Regal stehen? Normalerweise natürlich nicht, ein paar Bibliotheken. Judith Packard hat zusammen mit dem Mozarteum und mit Ulrich Konrad begonnen, diese Ausgabe ins Netz zu bringen, und zwar eine vollständige digitale Mozart-Ausgabe mit all den schönen Details der Handschriften und so weiter. Und das einzige Problem, das die Ausgabe heute hat, ist den Zugriff von etwa 500.000 Menschen weltweit auf Mozart pro Tag abzuarbeiten. Also Mozart ist ein Superstar der Kultur, und auch die junge Pianistin, die irgendwo in Tokio mit Kopfhörer auf einem stillen Piano eine Mozart-Sonate spielt, guckt dort nach. Das heißt, wir erschließen das, was uns wichtig ist als kulturelles Erbe, für eine Generation, oder das sind junge wie ältere, was steht in dieser Mozart-Handschrift drin? Was steht im Kommentar? Ich kann jedes Detail angucken. Und natürlich auch die Familiengeschichte, was immer mich interessiert. Das interessiert die Welt. Es gibt überhaupt keinen Hinweis, dass die Leute nicht nachfragen. Ähnlich bei der Leonardo-Ausgabe, Leonardo Universal, es tut mir leid, dass die Farben also sind sehr ausgeblasst, die der Professor Kemp in Oxford begonnen hat. Leonardo da Vinci ist natürlich ein Superstar im Bereich der Kunstgeschichte, und auch hier hat eine große Firma geholfen, mit zu finanzieren, das gesamte Werk Leonardo da Vincis zugänglich zu machen. Also sowohl die wissenschaftlichen Schriften, die Zusammenhänge, die dann auch visualisiert werden können. Sie können gucken, wie hat Leonardo da Vinci über die Erde nachgedacht, über das Licht geschrieben, welche technischen Erfindungen. Aber vor allem, Sie können die Gemälde im Detail mit der Maus explorieren und unter die Oberfläche des Gemäldes mit eben UV- und Röntgenaufnahmen, die von all diesen Gemälden gemacht worden sind, explorieren. Und da fahren Sie nur mit der Maus, sieht man jetzt vielleicht nicht dieser dunklere Teil, ja, da schieben Sie die Maus drüber und dann sehen Sie die unteren Schichten, weil die Veränderungen, die Sie normalerweise natürlich nicht sehen können, und Sie wissen, Sie dürfen an diese Gemälde nicht herantreten, weil sonst sofort der Alarm losgeht. Das heißt, Sie können das kulturelle Erbe in einer Tiefe und Detailgenauigkeit mit digitalen Werkzeugen untersuchen oder sich einfach nur dran freuen. Auch das ist völlig legitim, wenn Sie solche Ausgaben benutzen. Oder die australischen Archäologen, die sich mit der mittelalterlichen Stadt im kambodschanischen Urwald, die Sie als Touristen unter dem Namen Angkor Wat kennen. Das ist eine mittelalterliche Stadt, weitgehend im Urwald. Sie können es vielleicht oben erkennen. Es ist nur ein ganz kleiner Teil, den die Touristen durchschreiten. Und mit dieser LIDAR, das ist auch eine bestimmte Aufnahmetechnik, und vor allem mit aufwendigen Berechnungsmaßnahmen, gelingt es, und wenn Sie jetzt unten links die Karte ansehen, dann sehen Sie, dass man nur einen kleinen Teil als Tourist sieht, der Rest ist vom Urwald überwachsen. Und was der Computer machen kann, ist, den Urwald wegzurechnen, und darunter zu sehen, wo ist der Boden besonders verdichtet, da standen Mauern, da stand Vieh, wo gibt es noch Wasserstellen, da geht niemand hin. Ja? Das heißt, was Sie sehen, ist eine Karte, die ungefähr 10-mal so groß ist, als das heute zugängliche Angkor Wat, das aber völlig unter dem Urwald zu finden ist. Sie können also eine Karte einer mittelalterlichen kambodschanischen Stadt wiedererkennen, die Struktur der Stadt, die Lebensweise explorieren, die Sie eben nur mit Hilfe von computergestützten Methoden betreiben können. Und im Bereich des Klangs hat die Emily Thompson angefangen, die ganzen Einwanderer in die USA, in New York und so weiter, die sie an die Polizei gewandt haben und gesagt haben, es ist so schrecklich laut hier. Ja, stellen Sie sich vor, Sie kommen aus Mecklenburg-Vorpommern und wandern aus nach New York. Das ist schon ein akustischer Unterschied. Dann gab es viele Beschwerdebriefe an die Polizei, damit hat sie angefangen. Und dann hat sie alle Tonquellen versucht zu gewinnen, die ein Soundscape, also ein Klang, wie klang New York vor etwa 100 Jahren? Also wie laut war der Verkehr? Dafür gibt es eben Aufnahmen, wie haben die Leute gesprochen, wie klang das auf einem Bahnhof und so weiter. Also solche Dinge zusammenzuziehen, das kann man eben machen und das können Sie sich heute angucken. Oder wir geben Blumenbach heraus, den müssen Sie jetzt vielleicht nicht kennen, aber es ist letztendlich der Naturkundelehrer von Goethe und der Brüder Humboldt und so weiter. Wenn Sie die verstehen wollen, müssen Sie Blumenbach verstehen. Warum? Weil in den Zeiten von Blumenbach sehr viele Objekte in die Wissenschaft kamen. Das können zum Beispiel Stachelschwein, tatsächlich die Stachel von Stachelschwein sein. Das hat man gesammelt, das ist nicht einfach Spielerei. Das hat man gesammelt, weil man nicht wusste, was ist ein Säugetier, was zählt dazu. Und dann haben die auch noch Australien entdeckt und da kommen ganz komische Tiere mit Beuteln und so weiter. Also die ganze Taxonomie rutschte durcheinander. Blumenbach musste das ordnen, genauso ist mit Mineralien, aber besonders prominent mit Schädeln. Warum? Weil Blumenbach untersucht hat, ob die neu entdeckten Völker zu uns gehören. Wir sind im Zeitalter, in der Sklaverei völlig normal war. Blumenbach führt den ersten biologiegestützten Beweis, dass alle Menschen eine Familie sind und leichte klimatisch bedingte Varietäten sind. Hat damit Joseph Banks, den Chef der Royal Society, beeinflusst, der engste Korrespondenzpartner ist, die wir alles mitedieren, also die Schädel, die Briefe, die ganzen Werke Blumenbachs. Und Joseph Banks wiederum hat die Abolitionisten unterstützt, die sich eingesetzt haben am Ende des 18. Jahrhunderts für die Abschaffung der Sklaverei. Also darum geht es letztendlich. Sie sehen, in solchen Editionen werden nicht bloß Texte ediert, Klänge ediert, Mineralien ediert, Stachelschwein, Stachel, Schädel in 3D-Scan-Modellen, alles zusammengeführt und Sie können sich selber ein Bild machen und natürlich dann Blumenbach mit Darwin und anderen vergleichen. Noch einen Schritt weiter gehen wir mit, machen die Friburger Kollegen, das ziehen wir vielleicht demnächst nach Basel. Sehr viele Manuskripte sind verteilt in der Welt. Zum Beispiel diese Augustinus-Handschrift befindet sich an drei Orten, nämlich in Genf, St. Petersburg und in Paris. Wenn Sie ins Internet auf diese Seite von E-Kodizes gehen, von den Friburger Kollegen, dann lesen Sie diese Handschrift, wie sie im Mittelalter mal zusammen war, aber die Dokumente selbst, die Manuskripte selbst, sind in drei anderen Orten verteilt, real. Aber auf Ihrem Rechner lesen Sie die und da sehen Sie, dass die linke Seite ein bisschen anders gescannt wurde, ist ein bisschen heller, die rechte Seite ist viel dunkler und so weiter. Und dann haben Sie rechts die ganzen Beschreibungen, sogenannten Metadaten, was da ist. Das heißt, Sie können ein weltweit verteiltes kulturelles Erbe an Ihrem Rechner wieder zusammenführen, was vor kurzem nicht möglich ist, also für die Fachleute unter Ihnen, IIIF-Technologie dahinter, verändert tatsächlich, was möglich ist in Fragen des kulturellen Erbes. Diese Beispiele machen Ihnen vielleicht deutlich, dass wir einige Veränderungen hier schon sehen können, obwohl das ganz traditionelle Philologie letztendlich ist und Geschichtswissenschaft und Musikwissenschaft. Wir erschließen nicht bloß den Kanon, wir erschließen fast alles. Also man macht nicht eine Kathedrale, sondern wenn es geht, alle größeren Kirchen in Frankreich aus der Zeit. Das macht Sinn. Also statistisch gesprochen gehen wir nicht nur auf die wenig hochkulturellen Werke, sondern auf die Grundgesamtheit, die Population, um das zu verstehen. Zweitens öffnet das sehr spezialistisches Wissen für eine Weltgesellschaft. Und wenn Sie davon einen Eindruck haben wollen, dass das höchst gefährlich ist, dann darf ich Sie auf das Projekt meines Kollegen Laut verweisen. Uigurisches Wörterbuch, altuigurisches Wörterbuch. Es gibt kein Projekt derzeit meiner Kenntnis nach in den Geisteswissenschaften, das mehr Mitarbeiter im Gefängnis hat. Ja? Weil in der Volksrepublik China es keine uigurische Kultur gibt, geben darf, weil die kommunistische Partei weiß, was Kultur ist und das wird einfach festgelegt und die anderen müssen dann halt ins Gefängnis. Und die Wissenschaftler sind noch die kleinste Gruppe. Sie wissen, dass über 100.000 Menschen mindestens dort im Gefängnis sind, weil sie uigurisch sprechen, weil sie uigurische Kultur festhalten. Das heißt, das hat enorme Implikationen und deshalb legt die Volksrepublik China so viel Wert darauf, das Netz abzuschließen, zum Beispiel Wikipedia jetzt auszusperren und stellen 20.000 Leute an. Die schreiben dann die chinesische Wikipedia, wo nur die großen Gedanken des großen Vorsitzenden Xi Jinping zu finden sind. Ja? So löst man das Problem der Kultur auch. Ja? Unsere Idee, da kommt natürlich vieles aus dem Digitalen, das wird dann oft sehr aktivistisch, ist natürlich die Idee einer Weltgesellschaft, eines Weltkulturerbes, das miteinander zu teilen. Und es braucht immer Expertenwissen. Es ist nicht so, dass sich die Geisteswissenschaften jetzt in Informatiker verwandeln, sondern sie müssen was von mittelalterlicher Baugeschichte verstanden haben. Sie müssen die Manuskriptkulturen kennen. Sie müssen uigurisch alturkmenische Sprachen sprechen. Sonst können sie gar nichts machen. Sie können auch kein Computerprogramm schreiben, nichts. Was sie brauchen, ist Expertenwissen. Ja? Und dafür brauchen wir mehr. Aber das verändert sich und damit bin ich schon bei meinem zweiten Teil. Was sind die alten, die neuen Wege? Programmatisch, und ich greife nur zwei Stimmen heraus, Tony Hay vom Microsoft Research CEO, also einer, der die Forschung im Bereich dort vorangetrieben hat, und Chris Anderson, das ist Wired, das ist das Magazin, was wir so lesen, um zu wissen, was die Trends der nächsten 5 Minuten sind, so etwas in dieser Richtung. Die argumentieren, die Wissenschaften verändern sich, weil sie so stark datengetrieben sind. Klimaforschung ist datengetrieben, Teilchenphysik ist datengetrieben, also wir reden hier über Petabytes und noch größere Zettabytes an Daten, die dort entstehen und verarbeitet werden müssen. Und die sagen, wir haben eigentlich ein neues Zeitalter, das sogenannte vierte Paradigma, das nicht primär von Theorien angeleitet wird, sondern Wissenschaften werden besser, wenn sie die entsprechenden Daten haben. Ich will nicht bloß sagen, mehr Daten haben, auch verstehen, welche Daten, also Experten haben, wie Talon, der eben weiß, wie man eine Kathedrale gebaut hat, aber auch weiß, wie man sie technisch so scannen kann, dass ich mit diesen Milliarden Datenpunkten am Ende wieder eine Kathedrale, im Zweifelsfall sogar rekonstruieren kann. Also ist diese datengetriebene Geisteswissenschaft oder Umgang mit Kultur unser Schicksal? Ich glaube, dafür spricht sehr viel. Das bekannteste Beispiel ist Google Books, also gespeist aus der Digitalisierungsinitiative, aber auch die meisten Verlage liefern selbstverständlich an Google an. Und Serge Brin und Larry Page, aber auch Marissa Meyer sind Buchenthusiasten. Google verfügt seitdem die 2004 damit begonnen haben, weil sie nämlich eine neue Technik entwickelt haben, mit der sie viel mehr schneller digitalisieren können, als alle Bibliotheken bislang digitalisieren konnten. Also die Schlagzahl, wie viele tausend Seiten sie pro Stunde machen können, entscheidet darüber. Darüber haben sie die größte Bibliothek, die wirklich verstanden werden kann, also wo sie jedes Wort von kennen. Sie können sagen, wie viele Kommata sind in diesen, angeblich sind sie bei 37 Millionen Büchern, aber niemand kann das überprüfen, haben die ungefähr, die haben mal ausgerechnet die ISBN-Nummern in der Library of Congress und kamen auf 130 Millionen verschiedene Bücher. Das dürfte wahrscheinlich zu wenig sein, sagen meine Bibliothekskollegen, also vielleicht 240 bis 250 Millionen, aber davon zwischen 30 bis 40 Bücher als Volltext, also ich kann alles über diese Bücher herausfinden, ich kann diese Bücher als Wissen nutzen, das verändert unsere Wissensgesellschaft. Und das sehen Sie, die einzige deutschsprachige Bibliothek dabei ist, ist die Bayerische Staatsbibliothek, dass Bücher, die vorher nicht gelesen wurden, nicht ausgeliehen wurden von der Bayerischen Staatsbibliothek, deutlich mehr abgerufen werden, etwa 1 Million Downloads aus diesen Google Books. Also die Digitalisierungsinitiative der Bayerischen Staatsbibliothek führt dazu, dass Bücher, die sonst irgendwie unbekannt bleiben. Und Sie wissen, aus Bibliotheken wird immer nur ein sehr kleiner Teil ausgeliehen, dass der Anteil der Bücher, die ausgeliehen, die genutzt werden, deutlich ansteigt. Das heißt also eine große Chance, das Wissen der Welt zu verbessern. Und das bedeutet auch, dass die Bibliotheken gemeinsame technische, computertechnische Standards betreiben. Sie können im WorldCat zum Beispiel gucken, wie ab, das können Sie jetzt von hinten nicht mehr lesen, von 1680 bis 2040 geht die Zeit, welche Bibliotheken, und hier haben wir etwa, ich glaube, sind 7000 Bibliotheken der Welt zusammengeschaltet in einem Bibliothek, wie viele Bibliotheken zum Beispiel Johann Sebastian Bach gesammelt haben. Also sowohl Werke von Johann Sebastian Bach wie Werke über Johann Sebastian Bach. Das ist jetzt leider farblich nicht mehr erkennbar, aber die obere Reihe soll das sammeln über ihn. Johann Sebastian Bach ist ein Superstar, der wird gesammelt, wird ediert, herausgegeben und die Bibliotheken haben immer mehr von seinen Werken da. Sie können das zusammenschalten und zum Beispiel der große Haller, der große Naturforscher, der eben in Bern und in Göttingen war, im Vergleich zu Münchhausen, das war der Minister, der die Universität in Göttingen wesentlich gegründet hat, die eigentlich korrekterweise nicht Georg-August-Universität, sondern Münchhausen-Universität heißen müsste, aber es gibt Missverständnisse, was damit gemeint sein könnte. Und Sie können jetzt sehen, mit wem hat er korrespondiert? Wie hat Münchhausen hat mit anderen Leuten korrespondiert als Haller? Einfach indem Sie die ganzen Daten, die in diesen Bibliothekskatalogen drinstehen, also wer schreibt an wen, dann liegen hinter den Bibliotheksdaten immer dahinter auch sogenannte Personennormdateien, sodass Sie wissen, diese Person hat tatsächlich im 18. Jahrhundert gelebt und sie war zum Beispiel ein Lehrer oder ein Arzt, ja? Das heißt, alle diese Dinge werden einzeln kategorisiert. Denken Sie an die Milliarden von Datenpunkten. Jede Bibliothek muss ja Lieschen Müller 1 von Lieschen Müller 2 unterscheiden, um zu wissen, die eine hat im 18. Jahrhundert gelebt und hat vielleicht Musik geschrieben und die andere hat später Romane geschrieben, aber lebt im 19. Jahrhundert. Die heißen gleich, müssen alle unterschieden werden. Und wenn man das macht, kann man viele statistische Auswertungen betreiben, zum Beispiel Korrespondenznetzwerke machen, können Sie sich im Netz alles anschauen. Oder Sie betreiben Wörterbücher. Wörterbücher machen wenig Sinn, wenn Sie das einzeln haben. Sie benutzen wahrscheinlich auch alle heute beim Kindle gerne, wo man mal draufdrückt, um das französische Buch, wenn man die Vokabel nicht hat, zu finden. Das gilt natürlich für die großen Initiativen wie das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, dass ganz verschiedene Ressourcen, also viele historische, aber auch moderne Wörterbücher zusammenführt, aber auch Corpora, Zeitungskorpora vor allem, so dass Sie sehen können, wann taucht das Wort Migrant zum ersten Mal auf. Wie wird das Wort Flüchtling, Geflüchtete und so weiter verwendet? In welchen Kontexten kommt das vor? Das können Sie mit einer Maske durchsuchen, die verschiedenen grammatischen Kategorien, wenn Sie eher linguistische Interessen haben, wenn Sie politische oder politwissenschaftliche Fragen haben. Was immer Ihre Fragestellung ist, Sie gehen auf eine Ressource und zusammengeschaltet sind sehr, sehr viele Wörterbücher, sodass auch regionale Varietäten exploriert werden können. So. Damit das alles funktioniert, und da kommt es jetzt dann doch zu Veränderungen auch unserer Fächer, ändern sich unsere Methoden. Ich habe schon von Daten, Datenpunkten, Zerlegung von Fragestellungen gesprochen. Ich möchte es Ihnen an einem Beispiel erklären. Die sogenannte morellische Methode. Sie wissen, Kunstgeschichte ist entstanden, weil die reichen Familien wollten gerne die Tizians und Raffaels kaufen und konnten es natürlich nicht selber machen, sondern hatten Agenten, die eben in Italien unterwegs waren und dort eben die Kunstwerke gekauft haben. Jetzt waren die Italiener natürlich nicht blöd und haben überall Raffael und Tizian dran geschrieben, weil sie besseres Geld bekommen. Wie also unterscheide ich den echten Tizian vom falschen Tizian? Naja, daraus ist das Fach Kunstgeschichte entstanden und man hat so das Gefühl, ja, das machen wir ja so, ich weiß es, ich spüre das an der Farbe, ja, so, oder an der Linienführung, das muss Tizian sein oder Raffael oder so. Ja. Morelli, Giovanni Morelli ist also ein italienischer Arzt, bedeutender italienischer Politiker, auch für die italienische Einigung, hat unter dem russischen Pseudonym Ivan Lermoljew, also ein entsprechendes Palindrom, stellt die Buchstaben ein bisschen um, so getan, als wäre ein russisches Buch, das auf ins Deutsche übersetzt wäre. In Wirklichkeit hat er alles auf Deutsch geschrieben, weil er so gebildet war. Und hat gesagt, nee, das funktioniert ganz anders. Wir gucken auf die kleinen Details. Das, was wir vielleicht nicht so einfach wahrnehmen. Zum Beispiel, wie sind die Ohrläppchen gemalt? Wie sind die Finger gemalt? Daran könnt ihr den wahren Tizian erkennen. Achtet auf Details. Brecht die Dinge runter auf das, wo die Leute nicht so gleich drauf achten. Ja? Und das verwendet übrigens auch der NSA bis heute. Auf die kleinen Details, also falls Sie zum Beispiel einen Erpressungsbrief an den Supermarkt schreiben wollen, dann ändern sehr viele die großen Worte, die bedeutungstragenden Worte oder tun so, als könnten sie nicht hinreichend Deutsch. Aber wir kriegen sie, weil sie nicht wissen, wie viele unbestimmte Artikel sie im Unterschied zu bestimmten Artikeln verwenden. Also wenn Sie diese Frage beantworten können, dann haben Sie eine interessante Erkrankung, aber normalerweise kann man das nicht als Mensch. Ja? Es ist ein kleines Detail, aber daran, dann mit solchen Methoden arbeiten. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel, Agatha Christie. Agatha Christie hat im Alter von 28 ihren ersten Roman geschrieben, also Kriminalnovelle, Styles, und mit 82 ihren letzten. Ja, Sie sehen das in der ersten Kolumne, 28 bis 32. Jetzt kann man einfach zählen, wie viele unterschiedliche Worttypen, also wie reich ist ihr Vokabular, hat sie verwendet. Und Sie sehen, als junge Frau hat sie einen größeren Wortschatz als älterer Mensch. Das ist eine ganz normale Entwicklung da drin. Aber bei ihr nimmt es ab, bis auf die Ausnahme von Frankfurt, das hat sie nicht alleine geschrieben, das ist in Klammern, deshalb ist da so ein Asterix dran. Aber insgesamt geht es runter und es geht ein bisschen aber zu stark runter. Dann guckt man, wie viele Phrasen, also Wortzusammenstellung, wiederholt sie. Ja? Und auch da sehen Sie, das nimmt zu. Das heißt, sie scheint in ganz bestimmten Formulierungen immer wieder hängen zu bleiben. Und schließlich benutzt sie auffällig ansteigend unbestimmte Worte, also die nicht die Kirche ist, sondern eine Kirche ist. Und die Vermutung ist, dass sie an Alzheimer gelitten hat. Also man fragt, ob ab einer bestimmten Höhe von Veränderungen im Vokabular, im Wortschatz, der Art und Weise, wie Menschen sprechen, man so etwas erkennen kann. Ja? Und Sie sehen, das kann man nicht bewusst kontrollieren. Man guckt auf die kleinen Details und versucht mit solchen Methoden uns zu verstehen. Macht übrigens, falls Sie Alexa oder sowas zu Hause haben, die gehen schon darauf und werden Ihnen demnächst auch die Medikamente versuchen direkt zu bestellen. Ist kein Witz, also ist der ganz große Umbau des Gesundheitswesens. Ein eigenes Thema, bin ich nicht wirklich der Kompetenteste. Ich will es Ihnen nochmal an einem anderen, diesen formalen Schritt erklären. Wir stellen uns vor, wir haben einen sehr langweiligen Roman. Der enthält nämlich nur zwei Worte, nämlich das Wort Effi und das Wort Innstetten. Das ist wirklich sehr langweilig. Es hat auch nur zwei Kapitel, Kapitel 1 und 2. Und das erste Kapitel lautet Effi, 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 Innstetten. Ende des Kapitels. Zweite Kapitel ist genauso langweilig. Es lautet, aber klingt ganz anders. Es lautet nämlich Effi, Effi, Innstetten, 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 Innstetten. Also viermal Innstetten, zweimal. So. Und wenn Sie jetzt noch an Ihren Mathematikunterricht sich erinnern, merken Sie, was jetzt wir in den Digital Humanities tun? Wir formalisieren das, wir modellieren das in Mathematik. Wir können nämlich jetzt das Kapitel 1 als Vektor darstellen. Und Sie sehen, das Kapitel ist auf der Achse Effi, 3 Einheiten nach oben, und auf der Achse Innstetten nur 1. Und Sie sehen unmittelbar, wenn ich Ihnen jetzt das Kapitel 2 sage, dass die beiden Kapitel sehr verschieden sind. Ich meine, das haben Sie natürlich auch selber rausgefunden, aber jetzt denken Sie im Buch mit ein paar mehr Wörtern. Ja? Und jetzt können wir den Abstand Delta als Cosinus oder gibt es verschiedene Manhattan, Eder, Delta und so weiter, verschiedene Maße, um die Unterschiedlichkeit dieser Kapitel miteinander zu berechnen. Also wir, genauso wie der Talon Notre Dame in Milliarden von Datenpunkten aufgelöst hat, lösen wir zum Beispiel einen Roman wie Fontanes Effi Briest auf in, Jetzt haben Sie hier nur zwei Worte. Nehmen Sie mal den Hund Rollo noch dazu, dann kann man es gerade noch dreidimensional visualisieren. Aber natürlich sind Tausende von Worten in Effi Briest selber drin. Es ist also ein tausenddimensionaler Raum. Wir haben also eine multidimensionale, nicht mehr visualisierbare Zerlegung, Mathematisierung, die dann auch zum Beispiel für Machine Learning-Verfahren verwendet werden kann. Ja? Also Sie haben einen komplexen Roman, den wir kognitiv ganz anders verarbeiten, und wir zerlegen ihn in algorithmische, also mathematisierbare, statistisch beschreibbare Sachen. Zum Beispiel nutzen wir ganz einfache Wortfrequenzen, um zu fragen, ob die Romane, die oberen Romane, die sind so am Ende des 18. Jahrhunderts geschrieben worden, und die darunter sind am Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben worden. Nun gibt es in der Literaturwissenschaft eine Debatte, ob es wirklich Epochen gibt, diese Unterschiede oder nicht. Und wir haben jetzt mit sogenannten stilometrischen Verfahren, die auf Worthäufigkeitsgebrauchsmuster zurückgreifen, gemessen, und das ist letztendlich ein biologisches Verfahren, so werden Taxonomien von Schmetterlingen und Delfinen und so weiter dargestellt, ein sogenanntes Dendrogramm, gesehen, dass Sie sehen, die größte Differenz liegt zwischen den Romanen, die vor 100 Jahren geschrieben sind, vor denen dann 100 Jahren danach. Normalerweise sind die Romane von derselben Person, zum Beispiel Fontane unten, besonders dicht zusammen. Also jeder hat sowas wie einen eigenen Stil, Fontane-Sound kann man sagen, unterscheidet sich von Rabe natürlich auch ganz deutlich. Das können wir sehr gut erkennen, indem wir im Prinzip, also jetzt vereinfacht gesagt, einfach Worte zählen. Computer sind super im Zählen, verstehen nichts, aber sie zählen gut. Oder wir gucken uns die Autorinnen, Autoren, leider ist es farblich jetzt etwas verrutscht, an, um 1800. Und normalerweise sind die Männer beieinander. Ja, das ist so ein Konsensustree, die Abstände sind also gemessene Abstände. Und Sie sehen viele Taxonomspezies wie Hölderlin, Novalis, die hängen miteinander zusammen, Schlegel, die Romantiker bilden etwas zusammen. Das sind die Männer. Und da oben gibt es so im Rad, sind die neuen Frauen, die beginnen zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu schreiben, wie die Caroline Fouquet oder die Johanna Schopenhauer, die Mutter des Philosophen. Die waren super erfolgreich, das würden wir heute als Middlebrow Literature bezeichnen. Das ist ein neuer Stil in der Literatur, und die unterscheiden sich von den sehr natürlich durch längere Schulen gegangenen männlichen Autoren. Aber wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie, manche Frauen clustern, wie wir sagen, sind also nahe bei den Männern. Und das macht natürlich Sinn, weil die Dorothea Schlegel ist ganz in der gebildeten Welt eines Goethes und sie imitiert sozusagen Goethe, sie ist nahe bei ihm, das ist das große Vorbild, die schreibt nicht wie die erfolgreichen Schriftstellerinnen, sondern wie die nicht erfolgreichen, nämlich die romantischen Schriftsteller wie Goethe, also höchst gebildet, und deshalb clustert sie dann plötzlich bei Goethe. Ja? Das sind die Vorbilder, und das können wir an vielen Details nachweisen. Man kann auch noch einen anderen Weg gehen. Man kann Romane zerlegen. Jetzt nehme ich mal einen populären Roman, Herr der Ringe. Und zwar machen wir Folgendes. Wir zählen einfach die Worte, die entweder positive Emotionen enthalten oder negative oder neutral sind. Also Hochzeit, glücklich ist positiv und dunkel, Angst, Ekel, ja, ist negativ. Und dann zerschneiden wir Herr der Ringe, zum Beispiel Return of the Kings, in kleine Abschnitte, sagen wir alle 10.000 Worte, und gucken, ob in diesem Abschnitt positive Worte überwiegen, ob es eher neutral ist oder eher negativ ist. Und was wir daraus gewinnen, ist sozusagen eine Erzähllinie, eine Plotline. Es beginnt also am Anfang eher im positiven Bereich. Ja, dann kommen die Orks und so, und dann wird es alles dunkel, ja, große Schlachten, Verzweiflung und so weiter. Und am Ende das Licht. Ja, so. Ja, okay. Also, gerade Fantasy-Romane funktionieren ziemlich gut danach, die kann man sehr gut erkennen. Wir können sogar einzelne Emotionstypen erkennen, also das sind die sogenannten Eggmanschen-Basis-Emotionen, also ob Angst und Furcht, das sind die in den Fantasy-Romanen absolut dominierenden emotionalen Zustände und andere wie Surprise, Erstaunen. Niemand erstaunt, dass ein Ork sieht, das einfach gehört in dieser Welt dazu. Wir würden erstaunen, aber in der Welt nicht. Und aufgrund dieser Emotionsprofile können wir einzelne Gattungen sehr gut unterscheiden. Ja, man kann sogar noch weiter gehen. Das haben einige Leute wie Regan und andere gemacht. Die haben sich angeguckt, was interessiert die Leute? Welche Plotlines interessiert sie? Und es gibt jetzt auch von Matthew Chalkers ein Buch, das heißt auch Bestseller Code, die behaupten, voraussagen zu können, welche Bücher Bestseller werden. Die gucken sich einfach an, was lesen die Leute, und dahinter stehen jetzt über 40.000 Romane, und das sind die Hauptplotlines, die die meisten Menschen gut finden. Also es ist ganz schwierig, ich wohne unter einer Treppe und zähle nur als Waisenkind dazu und am Ende bin ich doch der Erlöser. So Harry Potter, das wäre oben links. So, ja. Also diese verschiedenen Profile und sagen, das kann man bei jedem Buch ziemlich schnell analysieren und auf dem Weg dann herausfinden, ob es das Potenzial für einen Bestseller hat, und es wird professionell schon für Verlage angeboten. Ja? Oder sie gehen noch einen anderen Weg. Sie sagen, wir interessieren uns gar nicht mehr für Geschichte, sondern wir benutzen noch mehr Modelle, die aus der Biologie kommen, nämlich solche der kulturellen Evolution. Der Gedanke ist nicht ganz neu. Einige von Ihnen wissen, dass Märchen in der sogenannten Aarne-Thompson oder jetzt erweitert Aarne-Thompson-Uta-Index klassifiziert worden sind, weil man bemerkt hat, dass in Indien auch kleine Mädchen vor Tigern gefressen werden, und das sieht irgendwie ähnlich aus wie kleine Mädchen, die von Wölfen gegessen werden und so weiter. Deshalb hat der Jamie Tirani aus Durham sich mal die Märchen der Völker angeguckt, jetzt nur für Rotkäppchen, also die inhaltliche Ähnlichkeiten in der Motivstruktur, also im Inhalt haben, das ist nicht formal, sondern der hat die alle klassifiziert von Hand und dann ein sogenanntes Split-Trees-Verfahren aus der Biologie angewendet. Und man sieht auch hier sehr gut, dass die Kulturkreise, dass die asiatischen Märchen eher miteinander zusammenhängen, die afrikanischen. Und wenn wir jetzt auf die europäischen gucken, dann sieht man sehr genau, dass Grimm nicht weit von Perrault ist. Warum? Weil die sogenannten deutschen Kinder- und Hausmärchen ja Perrault als eine wesentliche Quelle über die Hugenottinnen hatten. Das ist die Hauptquelle davon. Das funktioniert sehr gut, aber auch hier, sie lesen nicht die Texte, sondern sie klassifizieren sie nach ihren Motiven. Also es ist immer wieder eine Formalisierung oder eine Algorithmisierung. Oder sie wollen wissen, wie sieht es in Hollywood-Filmen aus, wer redet da eigentlich? Was machen sie? Sie schauen sich die Untertiteldateien, die es zu allen Hollywood-Filmen gibt, an. Dann haben sie ein großes Wörterbuch, da stehen die Frauennamen drin und die Männernamen drin. Deshalb können sie immer an den Untertiteln sehen, ob jetzt eine Frau oder ein Mann spricht, und dann zählen sie einfach die Worte, wie viel hinter dem Frauen- oder dem Männernamen steht. Also wie viele Worte redet wer. Es ist jetzt ganz klassisch aufgeteilt, deshalb können Sie es, glaube ich, gerade erkennen. Blau sind die Männer, rot sind die Frauen. Also in den letzten mehr als 10 Jahren, mehrere tausend Filme sind ausgewertet worden, reden die Männer in Hollywood-Blockbuster-Filmen. Es gibt also eine starke Unterschiedlichkeit. Es gibt Ausnahmen, das ist aufgetragen, alle Filme nebeneinander. In der Serie Sex and the City dürfen die Frauen mehr reden. Sorry. Ja? Also ungefähr der Gender Split, Sie sehen, der ist also ganz weit nach rechts. Und um Sie noch nicht zu entlasten, es wird noch schlimmer, Männer können auch als alte Männer noch was reden. Frauen in Filmen müssen jung sein, wenn sie was sagen wollen. Ja? Also, sie zählen einfach Worte und verbinden sie mit einer Kategorie, Frauenname, Männername. Und sie können sehr gut sehen, was in unserer populären Kultur passiert. Man kann es auch avancierter machen. Wir haben zusammen mit dem Frank Fischer und anderen, wir wollten wissen, was liest eigentlich die Welt? Wir haben gedacht, wie können wir die Welt messen? Und gesagt, naja, das Wissen der Welt ist ein Wikipedia, so näherungsweise. Ja, weiß nicht, ob es ganz funktioniert. Dann haben wir uns angeguckt, wie kann man das messen? Was interessiert die Leute? Zum Beispiel kann man messen, wie oft ist ein Artikel revidiert worden? Oder wie lang ist ein Artikel? Wir kamen dann mit verschiedenen metrischen Verfahren, das können Sie ja auf meiner Website auch die Papiere lesen, auf das Verfahren, dass die In- und Outlinks, also wie oft ist ein Artikel mit anderen Artikeln verbunden, der beste Indikator ist, um die Position von Artikeln zu sehen. Und William Shakespeare, das ist jetzt nur die englische Wikipedia, Sie wissen, Wikipedia gibt es in 26 Sprachen mindestens, ist der Superstar. Und man sieht, dass dann die Fantasy-Bereiche, Stephen King und so weiter, ja im linken Teil sind. Und Sie können so etwas, daran arbeiten wir, wie eine Weltkarte dessen, was uns in der Kultur interessiert, aufbauen. Und das wird jetzt noch angetrieben und damit, um Ihnen deutlich zu machen, wo die nächste Veränderung kommt. Wir haben so etwas, nicht nur bei Wikipedia, Real-Time-Data. Also wir können sozusagen in Echtzeit mitmessen, was kulturell in Gesellschaften der Welt verhandelt wird, weil es Netflix gibt, weil es Spotify gibt oder, und jetzt komme ich zu meinem Feld, Literaturwissenschaft, Wattpad. Wattpad ist die größte Plattform, in der Menschen schreiben, lesen und Bücher kritisieren. Etwa 70 Millionen Mitglieder, jeden Tag ein paar mehr. Jeden Tag sind hier etwa 2 Millionen Menschen auf Marathi, genauso wie auf Chinesisch, Englisch, Deutsch und so weiter unterwegs. Etwa 100.000 Geschichten pro Tag. Ja, die Jugend liest nicht mehr? Nee, die schreiben wie bekloppt. Und einzelne davon, die Verlage gehen inzwischen mit Scouts durch und gucken die Top-Autorinnen, sind meistens junge Frauen auf Wattpad, wie Anna Todd. Ich weiß nicht, ob sie die After-Series auch am Bahnhof auf den großen Plakaten beworben worden. Die werden natürlich auch gedruckt. Das geht einfach, das Digitale ist die Umwelt, in der die Druckmöglichkeit einfach nur noch ein Teil davon ist. Und die ist mit Anfang 20 einfach Millionärin. Ja? Und diese Artikel erscheinen auf ihrem Handy. Die lesen sie nicht erstmal gedruckt, sondern die werden Superstars, weil auf den Schulhöfen, der gucken die drauf, ah, neues Kapitel von der Anna Todd, muss ich lesen. Und dann ist die After-Series zu Ende und kommentieren natürlich immer, fand ich cool, super, wie der sich Charakter oder diese Figur entwickelt. Und dann endet diese Serie und dann reagieren die Autoren genauso wie die Leser von Jean-Jacques Rousseau vor 200 Jahren auf das Ende der Nouvelle Héloïse reagiert haben, wie soll ich weiterleben, wenn die Serie zu Ende ist. Ja? Game of Thrones-Fans wissen, was ich meine. Ja? Also das Leben ohne bestimmte Serien ist sehr, sehr hart. Für uns ist das ein Riesenproblem. Wir arbeiten damit auch unter anderem auch koreanischen und anderen. Was wir machen ist eigentlich, wir gucken in die Benutzung von Teen Fiction. Die haben dann solche Titel wie The Bad Boys Girl. Brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären, worum es da geht. Und auf der linken Seite sehen Sie die Classics, Pride and Prejudice und andere. Hier übrigens von der deutschen Literatur, unser Top ist Hermann Hesse, Demian, ja? Platz 18. Und da sind noch nicht, bei Hermann Hesse haben wir, das ist jetzt allerdings die englische Wikipedia, Wattpad, haben wir nur 750 Kommentare, das ist also nicht viel für Demian. Ja? Bei Pride and Prejudice haben wir schon 42.000 Kommentare, die teilweise einzelne Sätze diskutieren miteinander. Bei Bad Boys Girl 2,5 Millionen Menschen auf ein einzelnes Kapitel, die dann untereinander im Digital diskutieren. Und unser Problem ist, also ich lasse mal das Rechtliche weg, weil die Antwort ist ganz einfach, es ist alles illegal, was wir machen. Wir ziehen diese Daten runter und zwar mit dem Verständnis, welche Textstellen interessierten die, wie diskutieren die miteinander. Und unsere Vermutung ist, also bildungstheoretisch gesprochen, sogenanntes Scaffolding, dass bessere Texte, komplexere Diskussionen unter den Jugendlichen nach sich ziehen. Aber messen Sie das mal bei Millionen von Leserinnen und Lesern in solchen Sachen. Ja? Da haben wir schon Probleme, wo schieben wir die Daten hin, die wir gar nicht erheben dürfen. Also wir arbeiten dann wie die Biologen mit dem großen Biorechenzentrum bei uns, weil anders geht es gar nicht. Gut, ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden, um das jetzt ein bisschen zusammenzuführen. Wir haben tatsächlich neue Gegenstandsfelder, also im Zweifelsfall Realzeitdaten in einem Maßstab, der noch vor kurzem völlig unzugänglich war. Also vor kurzem meine ich vor 5 Jahren. kaum denkbar. Wir nutzen formale Modellierung, das geht weit über das hinaus, was wir in den Geisteswissenschaften gelernt haben, oder mindestens ich. Wir haben eine wachsende Bedeutung, gerade auch statistische Auswertung. Sie können nicht 1 Million Bücher lesen. Im Leben schaffen Sie 4000 Bücher, wenn Sie sehr viel Zeit für Lesen aufbringen, aber mehr schaffen Sie nicht. Also brauchen Sie Statistik. Und wir benutzen immer mehr Machine Learning, also künstliche Intelligenz für die Auswertung. Setzt aber sehr genaues Expertenwissen voraus für das jeweilige Feld, weil die Qualität von künstlicher Intelligenz hängt an den Experten, die diese Systeme trainieren. Ja, das gilt in vielen Bereichen, ganz großes Problem. Expertenwissen wird immer wichtiger. Damit bin ich schon bei den Folgen und am Schluss. Wir müssen Daten miteinander teilen, sehr schwierig, weil wir zum Teil diese Daten gar nicht erheben dürfen. Ja, die gehören ganz wenigen Firmen, aber die öffentliche Hand darf eigentlich gar nichts mehr über diese Digitalisierung der Kultur sagen. Und dazu brauchen wir völlig neue Wege, wie wir eigentlich Wissenschaft betreiben als Open Science. Ein ganz großes Problem, kann ich endlos drüber sprechen. Wir wollen in vielen dieser Projekte beziehen wir die Citizen, also die Bürgerinnen und Bürger ein. Hier zum Beispiel von der New York Times, die ganz viele Werbeanzeigen des letzten Jahrhunderts klassifiziert haben wollen. Und das machen sie nicht selber, sondern sie fragen ihre Leserinnen und Leser, was bedeutet, ja, da ist ein Hut drauf und das ist von einem Modegeschäft und so weiter. Das können Menschen sehr gut und da machen sehr, sehr viele mit. Und ähnlich machen es die Naturwissenschaftler, die haben sich die ganzen Galaxien klassifizieren lassen von den vielen Hobbyastronomen. Da gibt es Millionen auf der Welt. Das kann sehr gelehrt sein, zum Beispiel in der Neutestamentforschung, im virtuellen Manuskriptraum in Münster, können die Community, da müssen sie sich anmelden und da wird über jedes Alpha und Omega im Detail diskutiert und dann ist ein Pastor aus dem Mittleren Westen und der sagt, in diesem kleinen Schnipsel finden wir hier doch kein Aleph, sondern es ist dann doch ein Omega oder sonst etwas, Lambda und so weiter. Also es ist eine weltweite Community, die miteinander über die Details von neutestamentlichen Papieren diskutiert. Wir haben also eine Veränderung unserer Landschaft der Geisteswissenschaften, die folgenreich ist. Wir haben tatsächlich eine Veränderung des Gegenstandswelts. Selbst in dem klassischen Bereich gehen wir nicht nur vom Kanon aus, sondern fast von der Grundgesamtheit. Das verändert vieles in unseren Fächern, weil wir ja sehr stark kanonorientierte Fächer sind. Zweitens brauchen wir Methoden, die wir in unseren Fächern, die eher historisch-hermeneutisch argumentieren, nicht zur Routine unserer Ausbildung gemacht haben, nämlich sowas wie Statistik und Algorithmik. Wir brauchen neue Infrastrukturen, in denen wir mit diesen Daten arbeiten. Also wer stellt sicher, dass die Mozart-Ausgabe auch noch in, sagen wir mal, 5 Jahren greifbar ist? 50 Jahre oder 500 Jahre ist eine echte Herausforderung. Und eine meiner Aufgaben in der Schweiz ist eine solche stabile Infrastruktur für Gottfried Keller, Nietzsche und so weiter, für die ganzen Ausgaben herzustellen. Schließlich, und damit komme ich dann zu dem Fach Digital Humanities zurück, ist das eigentlich Teil der Fächer oder ist es sowas wie Geoinformatik, Bioinformatik, ein eigenes Departement, das irgendwo extra steht, also etwas getrennt davon? Wie machen wir das? Und ich will es mit 2 Punkten zum Ende nochmal deutlich machen, warum es schwierig ist, warum es einen Streit der Fakultäten genau über diese Frage gibt. Wenn das Wissen so wächst, Sie lernen Statistik, Sie lernen Python, Sie lernen R und so weiter oder Datenbankabfragesprachen nicht so einfach nebenher. Das kommt ja obendrauf. Jetzt wissen wir aber immer mehr über die verschiedenen Kulturen. Also das Wissen in den Fächern, auch in den Geisteswissenschaften, wächst und es wächst exponentiell. Also wie gehen wir mit dieser Wissens- und in Klammer gesagt auch Kostenexplosion um? Und da haben wir keine überzeugende Antwort bislang. Wir versuchen das mit neuen Studiengängen, kann ich gerne mehr nachher erzählen, aber das ist ein Problem. Und zweitens, wem gehört das Wissen? Google hat in Zürich 1800 kluge Leute eingestellt, die das Wissen, das alles bei Google gesammelt wird, auswerten können. Die wissen das. Die können damit arbeiten. Nennen Sie mir eine Universität der Welt, vielleicht in China, die 1800 kluge Machine Learner, Deep Learner und so weiter vereint. Ja? Also, auch das Wissen über Kultur gehört immer mehr ganz wenigen Firmen und vielleicht ein paar Staaten. Und jetzt zum Abschluss, damit Sie wissen, dass die Zukunft nicht auf sich warten lässt, wie kommt das Internet in uns alle hinein? Ja, Sie haben jetzt diese Geräte, das ist ganz umständlich, Sie müssen ein Passwort machen. Einige haben schon Geräte, die gucken Sie an und öffnen sich dann, aber Sie müssen noch was eintippen und so weiter. Das wird bald vorbei sein. Das Internet wird Teil sozusagen unserer Extended Mind sein. Und das geht so, das können Sie jetzt schon nachlesen. Amir Kapoor und seine Gruppe am MIT Media Lab haben ein Projekt aufgesetzt, das heißt Alter Ego. Was Sie sehen, ist hier so ein leichter Plastikteil, der misst bestimmte Muskelbewegungen, und zwar die Muskelbewegungen, die wir verwenden, wenn wir leise mit uns selber sprechen. Also Sie denken daran, wie viel ist der Logarithmus aus 785,35? Und ins Ohr kriegen Sie die Antwort. Ja? Sie haben jemand vor sich und Ihr Finish ist nicht so flüssig und Sie überlegen, was heißt denn nun, wo ist denn hier die Bäckerei auf Finish? Sie müssen nicht laut sprechen. Sie können sich das im Internet alles im Detail angucken und Sie kriegen ins Ohr gesagt, was das auf Finish heißt. Sie müssen es nur noch laut sagen, wenn Sie mit dem Menschen auf der anderen Seite arbeiten wollen. Sie sehen also, die digitale Revolution wartet nicht auf uns. Sie wird in den nächsten 1-2 Jahren, und das ist viel Zeit im Internetzeitalter, wirklich in uns hineinkommen, sodass das Digitale einfach so selbstverständlich unsere Umwelt ist, dass wir uns das gar nicht mehr anders vorstellen können. Oder um es mit einem anderen Bild, das 100 Jahre alt ist, zu sagen, irgendwie so lernen wir dann. Vielen Dank.